Wir lesen im Römerbrief weiter und das ist ja, wie soll man sagen, der Kern der biblischen Lehre und Theologie über das Evangelium. Wer das Evangelium richtig grundlegend verstehen will, der kommt am Römerbrief nicht vorbei. Amen. Darf ich mal bitten, kann man auf der Empore auch das Licht anmachen? Warum ist das aus? Die können ihre Bibel nicht lesen da oben. Das würde mich freuen. Ich kann euch alle nicht sehen. Ihr seid da oben auf der Empore so versteckt, als wärt ihr gar nicht da. Darf ich die Empore mal bitten zu sagen, wir sind alle da. Dann machen wir Licht an, nicht wahr? Wunderbar. Römer 3, Vers 9 und 10 und 11. Wie nun haben wir etwas voraus? Ganz und gar nichts. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ich wollte heute eigentlich bis Vers 20 gehen, aber habe es nur bis Vers 11 geschafft. Und ich hoffe, dass ich das auch richtig mit euch bis zu Ende bringen kann. Ihr erinnert euch, Paulus hat uns erklärt, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Juden wie auch Heiden. Und nun sagt er, sie sind alle unter der Sünde. Als Folge des Sündenfalls befinden sich alle Menschen in diesem Stand. Wird jemand aus dem Glauben an Christus gerettet, dann wechselt er seinen Stand, nämlich in den Stand der Gnade. In Römer 6, 14 sagt Paulus, dass die Sünde wird nicht mehr herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz, sprich unter der Sünde, sondern weil ihr unter der Gnade seid. Die Bibel teilt die Menschen nicht ein nach Mann und Frau, in reich oder arm, in schwarz oder weiß. Die Bibel kennt keine menschlichen Rassen. Dieser Begriff Rassismus ist in der Gemeinde Jesu überhaupt nicht bekannt. Es gibt keine unterschiedlichen menschlichen Rassen. Wir haben alle einen Vater, von dem wir alle, egal ob Afrikaner, Asiaten, Europäer, Amerikaner, Grönländer, Eskimos, sonst was abstammen. Unser aller Blut ist rot. Und es ist zwischen uns überhaupt kein Unterschied. Die einzige Unterteilung, die die Bibel kennt, ist unter der Gnade oder unter der Sünde. Wie ist dein Stand? Stehst du unter der Herrschaft der Sünde oder unter der Herrschaft der Gnade? Das ist das, was der Apostel uns jetzt hier weiter zeigt. Die Welt denkt nicht in diesen zwei Kategorien, die Bibel wohl. Und er beschreibt nun eine lange Beschreibung hinsichtlich der Menschen, die von Natur aus unter der Sünde sind. Er beschreibt in den folgenden 10 Versen quasi das Menschenbild der Bibel. Nicht das sogenannte christliche Menschenbild. Es wird zu schnell gesagt, wir vertreten das christliche Menschenbild. Sei sehr vorsichtig, wenn Menschen das zu dir sagen. Meistens wird gemeint das humanistische Menschenbild, das Gutmenschenbild. Aber Paulus zeigt uns hier nicht den humanistischen Menschen, sondern den, wie Gott ihn sieht und wie die Bibel ihn uns beschreibt. Und diese Beschreibung, liebe Gemeinde, ist in der Tat vernichtend. Paulus skizziert nicht den guten Menschen und glaubt nicht an das berühmte Gute im Menschen, sondern er zeigt uns, wie verdorben der Homo sapiens durch den Sündenfall geworden ist. Wir alle sind in Sünden geboren, sagt die Bibel. Und was uns allen fehlt, ist ein gerechtes Leben vor Gott. Und darum jetzt die Worte, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Daran erkennen wir, dass Paulus das Charakterbild über den Menschen nicht selbst erfunden hat, sondern es aus dem Alten Testament bezieht. Die ganze Latte, die jetzt aufgezählt wird, stammt nicht von Paulus, sondern das sind Texte des Alten Testamentes. Er zitiert eigentlich nur, zum Beispiel Psalm 14. Das ist nur eine der Stellen, auf die sich Paulus bezieht. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Es ist keiner gut, keiner gerecht. Dagegen wehren sich viele Menschen. Jemand sagte mal zu mir, aber Pastor, wir sind doch nicht alle Verbrecher. Nein, wir sind nicht alle Verbrecher, was wir darunter verstehen. Es gibt doch auch viele anständige und ehrenwerte Leute, gibt es die? Ich muss wirklich sagen, ich habe sehr viele nichtgläubige Menschen getroffen. Das sind wunderbare Menschen. Ich wünschte, dass auch Christen manchmal so wären wie diese Edlen in der Welt. Wie kann Paulus und der Psalm und das Alte Testament sagen, da ist keiner, der gerecht ist und keiner, der gut ist? Paulus spricht hier nicht vom allgemeinen Benehmen der Menschen untereinander. Da gibt es gewiss Gerechtere und Ungerechtere. Das verneint die Bibel nicht. Aber hier geht es um unsere Gerechtigkeit mit Bezug auf Gott. Wie stehen wir ihm gegenüber da? Und das Urteil heißt schuldig. Kein einziger Mensch, der je auf Erden lebte, war und ist aus sich selbst vor Gott gerecht. Aber was ist mit Mutter Teresa, dem Engel der Armen? Die hat ihr ganzes Leben für andere gelebt. Aufgrund ihres edlen Lebensstils muss sie doch in Ordnung sein. Die Bibel sagt nein. Da ist keiner, der vor Gott gerecht ist. Auch nicht Henoch, Abraham oder Samuel. Auch nicht der liebe Johannes an der Brust Jesu. Auch die besten und nobelsten Menschen stehen unter dem göttlichen Urteil ungerecht vor Gott. Und jetzt kommt der Punkt, was wir lernen müssen, was uns oft verschwommen ist unter Christen, weil wir auch so eingenommen sind von den Einflüssen und den Denksystemen dieser Welt, sind wir manchmal selbst nicht klar als Christen. Was wir lernen müssen, es geht nicht darum, wie viele böse Dinge Menschen getan haben und wie viele gute sie dagegen rechnen können. Da haben Menschen bestimmt eine unterschiedliche Bilanz. Bezogen auf die Menge unserer Taten gibt es gewiss bessere und auch schlechtere Menschen. Das beantwortet aber nicht unser wirkliches Problem. Hört jetzt. Unser Grundproblem sind nicht die sündigen Taten, sondern ist die sündige Natur. Das heißt, wir sind nicht neutral auf die Welt gekommen. So dass sich jeder erstmal für das Böse entscheiden müsste, bevor er ein Sünder wird. Jeder Mensch muss nicht erst seinen persönlichen Sündenfall erleben, um zu einem Sünder zu werden. Sondern die Bibel lehrt uns, durch den Fall der ersten Menschen kommt jeder bereits als Sünder auf die Welt, ohne dass er je etwas Gutes oder Schlechtes getan hat. Sünde ist sein Charakter. Sünde ist nicht in erster Linie eine Tat, sondern sie ist unsere Natur. Darum sagt David, er klagt es regelrecht, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Die Not, die David erkennt, ich bin als Sünder geboren. Das heißt, und das habe ich mir jetzt fett unterstrichen, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Habt ihr das verstanden? Bisschen philosophisch. Aber das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Wir sind nicht Sünder, wir sind nicht deshalb Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen deshalb, weil wir Sünder sind. Selbst wenn wir schlafen und keine Sünde tun, sind wir Sünder. Darin besteht unsere Not. Ein Kind ärgert sich darüber, dass die Kohlen so schwarz sind. Es holt Wasser und versucht, sie zu waschen. Was kommt aber raus? Die Kohlen werden nicht sauberer, sondern das Wasser wird auch noch schwarz. Warum? Weil die Kohlen halt Kohlen sind. Durch und durch. Sie sind nicht schwarz angemalt. Man kann ihre Schwärze nicht entfernen, weil sie nur äußerlich ist, sondern sie sind von innen her schwarz. Und so ist es mit uns. Wir versuchen, uns äußerlich zu bessern und abzuwaschen, aber wir werden immer schlechter, immer schwärzer. Das sehen wir am Verlauf der Menschheitsgeschichte. Früher konnte einer nur einen zur Zeit töten, der Kain, den Abel. Heute kann er innerhalb von Sekunden Tausende umbringen. Und er tut's ja auch, wie wir jeden Tag sehen. Wir dachten, dass unsere ethischen Werte, an die wir glauben, uns besser machen. Darum riefen wir nie wieder Krieg. Aber schaut euch die Spur der Verwüstung an, die der ach so friedliebende Mensch gerade in jüngster Zeit hinterlässt. Wir haben gedacht, diese Zeiten des Kolonialismus und des Mittelalters und des barbarischen Wesens, das ist vorbei. Wir sind jetzt zivilisiert. Wir sind gebildet. Jetzt sind wir bessere Leute. Guckt euch den Schlamassel an. Ihr braucht jeden Tag nur die Zeitung aufschlagen, dann seht ihr, was los ist. Schwarz, 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 wie die Kohlen. Schaut unsere Familien an. Warum wird es nicht besser? Weil wir nicht wollen? Doch, wir wollen. Aber wir können nicht. Weil unsere guten Absichten nicht in der Lage sind, unsere sündhaften Gene zu beseitigen. Die Wurzel des Übels liegt in unserem Herzen, tief in unserer charakterlichen Grundveranlagung. Der bekannte Evangelist Billy Graham verglich unsere sündhafte Natur, also ich tue das nicht, aber er hat es getan, er verglich unsere sündhafte Natur mit einem Schwein, das man bürstet, wäscht und parfümiert, es mit einer roten Schleife versieht und auf das Sofa ins Wohnzimmer setzt. Und Graham meinte, dass das Wohnzimmer nach kurzer Zeit wahrscheinlich eher ein Schweinestall als ein Wohnzimmer wäre. Warum kann ein Schwein nicht wenigstens einen Tag lang sich einmal anständig benehmen? Nein, kann es nicht. Seine Natur lässt es nicht zu. Seine Gene lassen das nicht zu. Selbst wenn du es dressieren und ihm ein paar gute Züge beibringen könntest, würde es doch bleiben, was es ist. Selbst wenn alle Besserungs- und therapeutischen Maßnahmen zur Verfeinerung unseres Charakters und Benehmens an uns angewandt werden, würden wir bleiben, was wir sind. Unsere Gene sind sündhaft. Wenn ein Mensch dazu erzogen wird, viele gute Taten zu tun, bleibt er dennoch, was er ist, ein Sünder von Jugend auf. Das ist, womit Paulus hier beschäftigt ist, uns zu erklären. Er erklärt uns, dass niemand, das sind oberflächlich, das sind doch viele, die gerecht sind. Und sehr gute Menschen. Nein, sagt Paulus, das ist zu kurz gesprungen. Es kommt auf den Kern drauf an. Das wahre Problem der Menschen sind also nicht ihre mehr oder weniger bösen Taten, unter denen auch viele gute und edle sein können, sondern das wahre Problem ist seine von Adam her gefallene Natur. Er ist unter der Sünde, unter die Sünde verkauft. Das ist sein Zustand. Und zwar alle Menschen, keiner, der gerecht ist. Das ist die Ausgangsbasis. Die Grundwahrheit, die wir den Menschen niemals verschweigen dürfen. Damit fängt Evangelisation an. Sie beginnt nicht damit zu sagen, wie fein der Mensch doch ist und wie sehr Gott ihn mag. Und wie toll es mit Jesus in seinem Leben werden wird, wenn er Jesus annimmt. Nein, das Evangelium beginnt mit der ehrlichen Diagnose, die dem Menschen sagt, dass er durch und durch von Krebs befallen ist. Auch wenn er sich noch für ziemlich gesund hält. Viele sagen, Pastor, ich bin doch kein Sünder, wo habe ich denn gesoffen? Wo Drogen genommen? Wo habe ich einen anderen Menschen umgebracht? Ich bin ein guter Mensch. Ein Psychologe wird ihm Recht geben und sein Selbstwertgefühl aufbauen. Aber wenn er zum Evangelium kommt, dann hört er keine Schmeichelei, sondern er hört die niederschmetternde Nachricht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Das ist unser hoffnungsloser Zustand. Du bist auch verloren. Auch du bist keine Ausnahme. Dein Herz ist falsch. Deine Wesensanlage ist verdorben. Und jetzt schau mal auf das Kreuz. Weil deine Lage so verzweifelt ist, darum hat sich Jesus auf den Weg gemacht ans Kreuz. Er hätte dort nicht Qualen gelitten, wenn deine Sache nur eine Kleinigkeit gewesen wäre. Für Peanuts wäre Jesus niemals ans Kreuz gegangen, um zu leiden. Jesus ist deshalb diesen bitter schweren Weg gegangen, vor dem er im Garten Gethsemane selber Angst und Sorge hat und gesagt hat, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen furchtbaren Kelch an mir vorübergehen. Aber er hat gesagt, nicht mein, sondern dein Will. Warum ist Jesus bereit, so ein Opfer zu bringen? Weil unsere Lage verzweifelt schrecklich ist. Weil wir keine Hoffnung mehr haben. Sie ist aussichtslos. Wir können uns selbst nicht mehr helfen. Und darum wagte der Sohn Gottes alles, um uns noch eine Erlösung zu schaffen. Weil unser Herz durch und durch böse ist. Böse von Jugend auf. Darum reicht nicht ein bisschen mehr Kultur, ein bisschen mehr Zivilisation. Nein. Du brauchst einen Eingriff an deinem tiefsten Inneren. Du brauchst eine innere Verwandlung. Eine Metamorphose, eine Wiedergeburt, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Wenn das nicht geschieht, dann bleiben wir unter der Sünde. Wie Paulus es hier in unserem Vers sagt. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Um die totale Verdorbenheit des Menschen zu zeigen, geht der Apostel Paulus nun einen Schritt weiter. Und er sagt in Vers 11, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Hier geht es nicht darum, dem Menschen jegliches Weisheitsvermögen abzusprechen. Beispielsweise in Sachen von Wissenschaft und Technik. Nein, Gott hat den Menschen Weisheit gegeben, zu rechnen, zu schreiben, zu erfinden, zu entwickeln. Und es ist erstaunlich, was der Mensch im Lauf seiner Geschichte für wunderbare Dinge zustande gebracht hat. Mein Vater ist 1959 an einem Herzinfarkt gestorben. Damals gab es keine blutdrucksenkenden Mittel. Die Ärzte haben gesagt, er soll Mate-Tee trinken. Schon in meiner Jugend hat der Arzt zu mir gesagt, Herr Wegert, Ihr Blutdruck ist zu hoch. Sie müssen dringend was tun, Sie müssen dagegen steuern, sonst sterben Sie noch früher als Ihr Vater. Als ich damit anfing, als ich das hörte, gab es allerdings schon blutdrucksenkende Mittel. Dass ich hier heute noch stehe, das habe ich Jesus zu verdanken und nicht den Blutdrucksenkern. Und doch ist das unglaublich. Ich bin heute schon 10 oder 13 Jahre älter als mein Vater, als er starb. Der Mensch ist weise. Fantastisch. Gott sei Dank. Aber jetzt sagt er, es ist keiner, der verständig ist. Paulus spricht hier nicht von einer intellektuellen Verständigkeit, sondern von der geistlichen. Dem gefallenen Menschen fehlt die Fähigkeit, die Dinge Gottes und seine geistliche Welt wahrzunehmen. Er ist geistlich tot, hörst du? In Übertretungen und Sünden, Epheser 2,1. So wie eine körperliche Leiche die materielle Welt nicht wahrnehmen kann, so kann eine geistliche Leiche die geistliche Welt nicht wahrnehmen. Daher kommt es, dass nichtgläubige Menschen in einer Predigt, wie man so schön sagt, nur Bahnhof verstehen. Es kann sein, dass Menschen hier heute rausgehen und mit dem Kopf schütteln und sagen, was ist das bloß für ein Blödsinn gewesen, was der Mann da geredet hat. Ich danke, herzlichen Dank. Woher kommt das? Er ist nicht blöd, aber er hat kein geistliches Verständnis. Er kennt die Dinge Gottes nicht. Die geistlichen Dinge kennt er nicht. Und wie soll er denn? Wie soll eine Leiche verstehen? Sie ist tot. Deshalb ist es verwunderlich, wenn Prediger sagen, dass sich jeder Mensch frei für Gott entscheiden könne. Wie soll er denn? Er ist doch tot, hörst du? Wie soll er sich entscheiden, wenn trotzdem jemand sagt, ein natürlicher Mensch könne frei Gott wählen, dann zeigt das, dass er den wahren Zustand des Sünders überhaupt nicht erkannt hat. Erst wenn er geistlich lebendig geworden und wiedergeboren ist, wenn er geistliche Augen bekommen hat und das Heil Gottes erkennen kann, dann kann er sagen, und dann sagt er auch, oh ja, ich will ein Kind Gottes werden. Weil er sieht, weil er schaut, weil ihm etwas offenbar geworden ist. Aber vorher hat er keinerlei Verständnis und keinerlei Verstehen. Da ist keiner, der verständig ist. Diese grundlegende Wahrheit betont die Heilige Schrift immer wieder. Epheser 4, 18. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben Gottes. Ersten Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, Luther übersetzt, vernimmt nichts, was vom Geist Gottes ist. Denn sie ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Warum nicht? Paulus setzt fort und sagt, es muss geistlich beurteilt werden. Römer 8, 7, das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und jetzt und kann es auch nicht. Der natürliche Mensch kann nicht. Er ist verloren. Wer trotz dieses eindeutigen Zeugnisses der Bibel sagt, dass der Mensch einen freien Willen habe, sich frei für Christus zu entscheiden, der entschuldigt, wenn ich das sage, nein, ich entschuldige mich nicht, das ist ja Fakt, der hat das ABC vom Evangelium noch nicht verstanden. Wer dem gefallenen, natürlichen, geistlich toten Menschen zuschreibt, er könne sich für Gott entscheiden, dann sagt er, eine Leiche kann sich entscheiden. Auch wenn das große Theologen sagen, ist das nicht wahr. Da ist keiner, der verständig ist. Wenn da einer wäre, der verständig wäre, dann könnte er sich für Gott entscheiden, dann würde er das tun. Aber er ist nicht verständig. Und dann sagt er, der nach Gott fragt. Paulus zeigt uns weiter, worin diese Verständnislosigkeit liegt, liebe Gemeinde. Sie liegt, wie wir gesehen haben, nicht nur darin, dass ein Mensch unfähig ist, das Reich Gottes zu erkennen und es anzunehmen, sondern sie liegt darin, dass nicht einer da ist, der nach Gott fragt. Es ist keiner da, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie alle sind so unverständig, dass sie noch nicht mal nach Gott fragen. Oft wird gesagt, dass alle Menschen auf der Suche seien und alle Menschen nach Gott fragen würden. Dem widerspricht die Bibel eindeutig. Kein ungläubiger Mensch fragt nach Gott. Er will ihn loswerden. Er hasst ihn. Seine Natur ist Feindschaft gegen Gott. Und deswegen fragt er nicht nach ihm. Es gibt keinen Menschen, der von Natur aus Verlangen und Sehnsucht und Hunger nach Gott hat. Oder nach Christus. Er ist nicht interessiert. Erst wenn Gott von sich aus aktiv in das Leben eines hoffnungslos verdorbenen und verlorenen Menschen eingreift, erst dann fängt er an zu suchen. Er braucht das Wunder der Wiedergeburt. Erst dann sehnt sich ein Mensch nach Gott. Erst dann empfängt er den Heiligen Geist. Erst dann fängt er an zu suchen, wie Jesus sagt, sucht, so werdet ihr finden. Erst wenn der Heilige Geist in das Herz eines Menschen eingezogen ist, fragt er nach dem lebendigen Gott. Wie sagt der Psalmist, wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, o Gott, nach dir. Das tut kein gottloser Mensch. Das tun die Kinder Gottes, die Jesus ergriffen hat. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Liebe Gemeinde, wieder ein unterstrichener Satz von mir. Wir sind nicht Christen geworden, weil wir nach Gott gefragt oder ihn gesucht haben. Sondern wir sind Christen geworden, weil er uns gesucht hat. Hast du das verstanden? Das ist so wichtig. Das sind die Basics of the Gospel. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Wenn wir das nicht drauf haben, im Sinn und im Herzen, dann geht es uns wie mit einem Mantel, einem wunderschönen Mantel. Wenn du ihn von ersten Knopf und Loch an falsch knöpfst, kannst du knöpfen und knöpfen, wie du willst. Irgendwas ist verkehrt an dem Mantel. Und so ist das bei vielen Leuten, die reden vom Evangelium, hören von Evangelium, das passt hier nicht und passt da nicht und ja, ist komisch, ja, da ist ein Widerspruch in der Bibel und so weiter. Nein, mein Freund, das Problem ist, du hast den ersten Knopf mit dem falschen Loch verknüpft. Die Bibel sagt, wir sind nicht Christen geworden, weil wir Gott gesucht haben, sondern weil er uns gesucht hat. Wer hatte wen im Gleichnis vom verlorenen Schaf gesucht? Ging das Schaf seinem Hirten nach oder der Hirte seinem Schaf? Bitte. Es war nicht das Schaf, das suchte und fand, sondern es war der Hirte, der suchte und fand. Und als er mit seinem Schäfchen auf der Schulter nach Hause kam, da rief er seinen Nachbarn zu: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und deshalb sagt Jesus nicht, wenn ihr zu mir kommen wollt, dann müsst ihr mich schon suchen. Nein, Jesus hat gesagt, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren. Der große Sucher bist nicht du. Der große Sucher ist Jesus. Ihm allein gehört alle Ehre. Soli Deo Gloria. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden, hoffnungslos verloren und konnten uns nicht helfen. Und wussten den Weg nicht und kannten den Gott nicht und haben nicht nach ihm gefragt. Aber dann erbarmte er sich über uns und suchte uns. So lange, bis er uns gefunden hat. Halleluja. Jetzt werde ich richtig glücklich hier. Sag doch mal Amen zusammen. Jesus hat uns gefunden. Er ist unsere Erlösung. Das Heil ist von A bis Z des Herrn. Und nicht das Schwarze unterm Fingernagel ist von uns. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Und keiner, der nach Gott fragt. Das ist die Botschaft. Darum heißt es schon bei Hesekiel: Denn so spricht der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Mein lieber Freund, zum Schluss. Ich bete für dich, dass Gott dich heute findet. Dass du unter dem Wort Gottes heute bist, hier oder draußen am Bildschirm. Ich habe den großen Verdacht, dass du, ausgerechnet du, heute diese Predigt hörst. Ich glaube, da steckt was hinter. Gott ist auf der Suche nach dir. Er hat eine große Suchaktion gestartet. Und darum hat er dich hierher gebracht, dass du das Wort Gottes hören sollst. Das Evangelium. Gott will dir Buße schenken, ein neues Leben. Und wenn das geschehen ist, dann fängst du an, Gott zu suchen. Dann hast du Hunger nach ihm. Dann suchst du ihn in der Bibel. Dann suchst du ihn im Gebet, in der Predigt, in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Taufe, im Abendmahl. Dann rufst du wie jene Sulamit mit dem hohen Lied, ich suche den, den meine Seele liebt. Aber solange das Wunder der göttlichen Erneuerung in deinem Leben noch nicht stattgefunden hat, solange fragst du nicht nach Gott. Was man dann so allgemein als Gottessuche bezeichnet, ist die Suche nach Religiosität. Versteht ihr? Der Mensch ist, es gibt religiöse Menschen, aber sie suchen nicht Jesus, um sich vor ihm zu beugen und Buße zu tun. Sie suchen nicht den Gott der Bibel. Sie suchen die Religionen dieser Welt, den Mystizismus. Spiritualität ist angesagt, innerweltliche Meditation, das Hineinhören in sich selber, alle möglichen. Der Mensch ist auf der Suche. Er ist auf der Suche nach Glück und Ehre, nach Ruhm, nach Erfolg, nach Geld, nach Sex. Und der Mensch ist ein Sucher. Ja, er sucht. Aber er fragt nicht nach Gott. Deshalb, was findet hier heute statt? Hier sind Menschen, wie gesagt, die hören jetzt nicht zufällig, die sind hier, weil Gott sie sucht. Du bist hier, weil der lebendige Gott, dein guter Hirte, eine Suchaktion nach dir gestartet hat. Und er packt dich, er ergreift dich heute und er führt dich zu Buße. Wie wunderbar ist das? Ich würde solche Leute heute gerne noch nach dem Gottesdienst treffen und für dich beten. Mit dir beten. Stell dich deinem Gott heute. Er hat dich gefunden. Kapituliere. Lass dich erretten. Lass dir die Gerechtigkeit Christi schenken, mit der allein du vor Gott bestehen kannst. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner gerecht. der verständig ist, der nach Gott fragt. Aber Gott durch seinen Geist und seine Liebe macht Menschen heute verständig, dass sie nach dem Herrn fragen. In Jesu Namen. Amen.